Ich habe heute eine schwierige Predigt vor mir. Der heilige Paulus zwingt mich in der heutigen Lesung dazu, Jesus, unseren Herrn, zu verteidigen. Er sagt über die erste Kirche, die er begründet hat, denn die Beschnittenen sind wir, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf irdische Vorzüge vertrauen. Er schreibt hier über seine Wurzeln, wer er war und mit wie viel Eifer er Gott verehrte. Aber erst nachdem er Jesus kennengelernt hatte, hat er verstanden, was Glaube ist und wie sehr er sich geirrt hatte. Deshalb sagt er später mutig, doch was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen. Er war beschnitten, vom Stamm Benjamin, ein echter Hebräer, lebte als Pharisäer nach dem Gesetz, war eifrig und untadelig in der Gerechtigkeit, wie sie das Gesetz vorschreibt. Doch was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. Jesus muss ihn sehr tief berührt haben, dass er solche Worte sprach. Ja, noch mehr. Ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. Der heilige Paulus sagt also, dass alles auf der Erde nichts ist im Vergleich zur Erkenntnis unseres Herrn. Während der Lesung sind mir ein paar Gedanken gekommen. Ich habe hier einen Pfarrbrief. Der Gemeindepfarrer mit akademischem Titel hat für unsere Ritterschaft nichts übrig. Er ist Autor eines Artikels mit dem Titel »Gibt es Erlösung nur in der Kirche?« Dort heißt es, »Gibt es Erlösung nur in der Kirche? Bleibt Milliarden Menschen, die niemals etwas von Christus und der Kirche gehört haben, die Himmelspforte verschlossen?« Hatten Milliarden Menschen, die vor dem Kommen Christi gelebt haben, keine Chance an der Erlösung teilzuhaben? Er muss in der Vorlesung geschlafen haben, da er nicht weiß, was der Limbus ist und wo die Menschen hingelangt sind. Er hat noch nie etwas vom Gewissensgrundsatz gehört. Er weiß nicht, was der Satz bedeutet, durch das Gewissen gelangst du in den Himmel, aber wenn du Jesus nicht hier auf der Erde erkannt hast, dann musst du ihn im Fegefeuer erkennen. Diese Frage interessiert jeden, der näher mit dem Missionswerk zu tun gehabt hat. Sollte man wirklich mit Christus zu Völkern gehen, die vielfach über eine wesentlich größere Kultur und ein tieferes religiöses Leben verfügen, als die christlichen Missionare, die zu ihnen gehen? Dieser Pfarrer vernichtet also mit einem Hieb das Missionswerk. Dann brauchen wir ab sofort auch nicht mehr für das Missionswerk zu spenden. Und nun folgt seine Argumentation. Die Anbetungshaltung der Hindus versetzt einen in Erstaunen und der tiefe Glaube der Anhänger Allahs überrascht. Nur mit Mühe kann man in der Kirche Menschen von so tiefer Religiosität finden. Dann können wir zur Anbetung auch zu den Hindus gehen. Verlasst den Katholizismus und geht zu Allah, denn dort gibt es einen tiefen Glauben. Wie konnte er so etwas sagen? Aber es kommt noch schlimmer. Man kann auch ohne offizielle äußere Zugehörigkeit zur Kirche Heil erlangen. Ihr alle seid gläubig, aber wozu kommt ihr noch in die Kirche, wenn ihr auch ohne offizielle Zugehörigkeit zur Kirche erlöst werden könnt? Die Geistlichen können sich alle eine neue Arbeit suchen. Mit der Spitzhacke ins Bergwerk, mit dem Pferd zum Pflügen aufs Feld. Das wurde in Polen gedruckt. Seht euch an, wie die Menschen vergiftet werden. Gott will jeden retten. Der Mensch kann Heil erfahren, obwohl er der Kirche nicht offiziell angehört und nichts über sie weiß, aber nach seinem Gewissen lebt. Das entspricht dem Gewissensgrundsatz in der Kirche. Aber man muss ein guter, ehrlicher Mensch sein. Dann gelangt man ins Fegefeuer, wo man Jesus erkennt. Wozu unternimmt die Kirche dann noch solche Anstrengungen? Warum ist Jesus überhaupt auf die Erde gekommen? Gott, wenn du nicht bald zu uns sprichst und auf diese Erde einschlägst, dann halten wir es nicht mehr länger aus, weil wir nicht wissen, auf wen wir hören sollen. Was sollen denn die armen Menschen hiervon halten, die nicht im Glauben verwurzelt sind und über kein religiöses Wissen verfügen? Der all das will, was gut ist, denn dieser Wunsch beinhaltet die Bereitschaft, Christus anzunehmen. Und hierin seht ihr die Häresie, dass Nathanael die neutralen Menschen angreift. Jesus sagt in unseren Botschaften, es genügt nicht, gut zu sein. Aber hier steht geschrieben, dass im Gutsein schon die Bereitschaft steckt, Christus anzunehmen. Unglaublich. Christus und seine Kirche anzunehmen, soweit nur eine Chance darauf besteht. Ich werde euch gleich zeigen, welche Bedingungen dazu geschaffen werden müssen. Die Aufhebung des Sakraments der Ehe, die Anerkennung der Homosexualität und so weiter. Unter diesen Bedingungen würde vielleicht der ein oder andere kommen. Die Feststellung jedoch, dass die Erlangung des Heils auch ohne die Kenntnis Christi möglich ist, bedeutet nicht, dass ein Mensch, der im Hinduismus, Islam, Konfuzianismus oder Buddhismus Heil erfährt, nicht der Kirche angehört. Mit anderen Worten ist es möglich, außerhalb einer kirchlichen Institution erlöst zu werden, jedoch ist es nicht möglich, außerhalb der Kirche erlöst zu werden. Das ist bereits der zweite Widerspruch. Anstatt also zu sagen, dass Christus das höchste Gut der Erkenntnis ist, und dazu aufzufordern, für ihn zu kämpfen, wird uns zwischen den Zeilen angeboten, uns durchzuschlängeln. Ermöglicht denn nur die offizielle Zugehörigkeit zur Kirche die Erlösung? Muss man viel über Christus und die Kirche, über die Dreifaltigkeit wissen, um am ewigen Glück Anteil zu haben? Der Verfasser des Artikels sagt, nein. Das ist doch reine Häresie. Als die Familiensynode zu Ende ging, habe ich euch gesagt, dass ein zweites Irland vorbereitet wird. Denn bei der Familiensynode im nächsten Jahr wird alles durchgewunken. Der Aufweichungsprozess hat bereits begonnen. Um diesen Mechanismus zu verstehen, hat einer der großen und beliebten katholischen Kirchenoberen einer führenden Zeitung gesagt, dass es mit der Homosexualität wie mit dem Ökumenismus sei. Der Ökumenismus wurde zuerst abgelehnt und die Protestanten verfolgt. Später jedoch wurde der Ökumenismus akzeptiert und genauso wird auch die Homosexualität akzeptiert werden. Ich möchte den Denker daran erinnern, dass es in Polen schon lange keine Verfolgung oder Ermordung von Protestanten gegeben hat. Im 17. Jahrhundert gab es das Torner Blutgericht. Ihm vorangegangen waren Unruhen zwischen Protestanten und Katholiken anlässlich einer Fronleichnamsprozession, welcher die protestantische Seite nicht genügend Respekt gezollt hatte. Der König ließ 12 Ratsherren von Thorn wegen Störung der öffentlichen Ordnung hinrichten. Das war das einzige größere Ereignis dieser Art. Während des Zweiten Weltkriegs haben alle polnischen Protestanten ihr Land unterstützt und für die Verteidigung Polens gekämpft. Vor dem Krieg gab es bei ihnen Kaplane, die nicht auf der Seite Hitlers standen. Die Protestanten in Polen wurden von niemandem verfolgt. Es gab jedoch Schlachten um die Wahrheit. Der zitierte Kirchenobere verwechselt die Begriffe. Er will den Angriff auf die Last des menschlichen Hasses übertragen. Dabei geht es hier darum, wer die Wahrheit hat. Kardinal Newman, seligen Angedenkens, hat, wie man nachlesen kann, diese Frage bereits im 19. Jahrhundert geklärt. Wir kämpfen hier um die Wahrheit. Über die Protestanten müssen wir daher heute sagen, dass sie Sünder sind. Denn indem sie die Sakramente ablehnen, lehnen sie auch Jesus ab. Sie lehnen die Quelle der Gnade ab. Und bei ihnen soll man Erlösung finden? Aus diesem Grund habe ich euch vor einer Woche einen Artikel über eine Konferenz vorgestellt, auf der Priester aus einem Vortrag geflüchtet sind. Der Redner sprühte Gift, indem er sagte, dass es auch außerhalb der katholischen Kirche Möglichkeiten der Erlösung gebe. Wenn du zum Islam übertrittst, im Namen Allahs in den Krieg ziehst und stiehlst, vergewaltigst und mordest, kommst du trotzdem in den Himmel. Uns dagegen ist alles verboten. Lasst uns doch alle zum Islam übertreten. In Polen wurden jedenfalls keine Protestanten verfolgt. Wir haben schon die böhmischen Brüder aufgenommen. Die Toleranz war groß. Schon im 16. Jahrhundert musste der gewählte König Toleranzabkommen unterzeichnen, um herrschen zu können. Alles wird clever verdreht, um die Sündenfrage nicht antasten zu müssen und möglichst unschuldig dazustehen. Der Ökumenismus soll im Hass auf die Protestanten bestanden haben, die sich in Polen nicht wohlgefühlt haben. Und genauso wird schließlich die Homosexualität durchkommen und von den Menschen akzeptiert werden. Der Kampf wird also aufgeweicht. Ein schlimmeres und gefährlicheres Signal geht praktisch von der Führungsspitze aus, wenn die Antwort auf die Frage nach der Homosexualität lautet, wir dürfen nicht richten. Was sagen Sie zum Diebstahl? Wir dürfen nicht richten. Was sagen Sie zu Vergewaltigungen? Wir dürfen nicht richten. Das Zentrum des Kampfes zu verschieben, darin besteht die clevere Technik zur Aufweichung des Glaubens. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, wie Gott mich gereinigt hat, am 16. Februar 2012. Das Buch, das du mir gezeigt hast, war für mich wie ein Licht. Jesus sagte damals zu mir die handfesten Worte, richte Taten, richte Sünden, aber richte keine Menschen. Wenn mich jemand fragen würde, was ich von einem homosexuellen Josef halte, dann sage ich, dass ich darüber nicht urteilen kann. Denn ich weiß über Josef nichts. Homosexualität jedoch ist eine Sünde. Was halten Sie von Christoph, dem Dieb, der 30 Flugzeuge gestohlen hat? Ich weiß nichts. Ich darf über ihn nicht richten. Aber Diebstahl ist etwas Böses. Ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, ob Christoph sie genommen hat. Ich habe kein Recht dazu, über ihn zu richten. Darin besteht der ganze Mechanismus. Unsere Oberen sind nicht in der Lage, Taten zu richten. Und wo stehen wir folglich? Wer geht den Weg Christi? Deshalb erkläre ich euch hier diesen Kampf. Es wurde alles clever vorbereitet, sodass es in einem Jahr eine Mehrheit dafür geben wird, nach der Maßgabe, wir dürfen nicht richten. Nach der Maßgabe, dass es mit der Homosexualität genauso sei, wie vor dem Konzil mit dem Ökumenismus. Wenn ich mich zu Jesus Christus bekenne, wie kann ich dann die Protestanten hassen? Ich muss sie doppelt lieben, weil sie zurückkommen sollen. Das heutige Evangelium spricht über all jene, die die Kirche verlassen haben. Die verlorenen Schafe, das sind die Anglikaner, die Orthodoxen, die Protestanten. Die verlorenen Drachmen, das sind die vielen Methodisten. Hier in der Nähe hängt ein riesiges Plakat von vielleicht 2x2 Metern, das die Kinder Abrahams zeigt. Schaut euch an, wie viele hundert Äste es dort gibt. Wir müssen sie alle lieben, angefangen von den Juden und Arabern. Auch wenn sie uns noch so geschlagen haben, darf es keinen Hass in uns geben, sonst werden wir diesen Kampf nicht gewinnen. Es soll uns daher niemand sagen, wir hätten die Protestanten gehasst und verfolgt. Und auf dieser Ebene soll der Ökumenismus auf die Homosexualität übertragen werden. Unglaublich. Dabei gibt es hier eine ganz andere Sichtweise. Um den Menschen zu gefallen, werden unsere Kirchenführer plötzlich zu Freunden des Bösen. Unglaublich. Und sie tun es in weißen Handschuhen, so dass ihr das alles akzeptiert. Heute hat der Herr gerufen, ihr Nattern, ihr Schlangenbrut. Gräber, die außen weiß angestrichen sind. Wir dürfen diese Methode deshalb nicht anwenden. Ihr seid eine Schlangenbrut. Aber bei Sünden und bösen Taten dürfen wir auch nicht schweigen. Und wir dürfen nicht die Methode anwenden, wir dürfen nicht richten. Denn darin besteht das Drama der Kirche. Denkt also daran, dass dies ein großer, unsichtbarer Kampf ist. Der heilige Paulus hat das alles durchgemacht und weiß, wovon er spricht. Ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu alles übertrifft. Wisst ihr, wie wichtig die Worte dieser Predigt sind und welche Konsequenzen diese Predigt nach sich ziehen kann? Seit dem Konzil war kaum ein Monat vergangen, in dem die Menschen gebetet haben. Da wurde schon daran gearbeitet, dass nach einem Jahr nur noch 2/3 übrig sein würden. Der Aufweichungsprozess der Wahrheit hatte begonnen. Und ihr glaubt daran, dass die bösen Katholiken die armen Protestanten verfolgt haben, die ständig nur gebetet haben. Und dass niemals ein Katholik von einem Protestanten getötet wurde, dass sie nichts Böses getan haben. Schaut euch den 30-jährigen Krieg und die deutsche Geschichte doch einmal an, dann werdet ihr die aus Liebe ausgestreckten Hände mit anderen Augen sehen. Ich möchte nicht alles auf die Protestanten schieben, aber eine gewisse Wahrheit muss doch gezeigt werden. Deshalb wird in diesem Kampf alles übertragen, damit ihr die Ebenen des Bösen und der Sünde verlasst, indem ihr die reale Existenz des Bösen in Frage stellt. Wir dürfen nicht richten. Um den Menschen zu gefallen. Wozu dient denn dann das heutige Evangelium über das verlorene Schaf und die Drachme? Freut euch mit mir. Ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn dank dieser Predigten einige Protestanten zum Katholizismus konvertieren würden. Das wäre eine große Freude für uns. Aber ich möchte fortfahren, um euch aufzurichten, damit ihr euch nicht in die Irre führen lasst. Wenn du ich sein willst, mein Sohn, dann zieh nicht länger das Schwert. Wenn du ich sein willst, dann verteidige mein Wort und nicht dich selbst. Wenn du schmutzige Dinge berührst, kannst auch du beschmutzt werden. Fürchte dich nicht vor der Gerechtigkeit, sondern freu dich, dass du von der Wahrheit kommst und auf der Seite des siegreichen Königs stehst. Wenn unsere Oberen keine Taten beurteilen wollen, dürfen wir nicht beurteilen, was von dir, Kirche, geblieben ist. Was ist mit uns geschehen? Für wen stellt denn Christus heute noch das höchste Gut dar, wenn der Verfasser des Artikels gibt es Erlösung nur in der katholischen Kirche dazu auffordert, woanders hinzugehen, weil es dort besser ist, weil die Anbetungshaltung im Buddhismus erstaunlich ist, weil der starke Glaube der Muslime anziehend ist. und weil man in der katholischen Kirche nur mit Mühe Menschen von so tiefer Religiosität finden kann. Gibt er hier etwa ein Zeugnis von sich selbst? Wie kann er bloß in seiner Gemeinde arbeiten, da es dort keine tiefgläubigen Menschen gibt? Nach Erscheinen dieses Artikels sollte er sofort aus der Gemeinde entfernt werden. Wenn er Anstand hätte, würde er zurücktreten, weil er seine Pfarrgemeinde ausgelöscht hat. Aber er arbeitet schon seit einigen Jahren dort. Versteht ihr? Die Gemeindemitglieder sollten sich durch ihren Pfarrer gekränkt fühlen. Er spuckt ihnen nicht nur ins Gesicht, sondern spuckt auch noch auf die heilige Kirche und Jesus, unseren Herrn, indem er sagt, dass dieser nicht der einzige Erlöser ist. Jetzt versteht ihr, warum ich das Buch »Die mystische Natur der Kirche« geschrieben habe. Zweifle niemals an meiner Kraft und meinem Sieg. Auch wenn du auf menschliche Art verlierst, mache ich dich zu einem Sieger. Sei rein und unbefleckt. Sei unschuldig. Liebe ohne Vorbehalt. Möge dein Herz von neuem in der Schönheit der Tugenden aufblühen. Diskutiere nicht mit denen, die du überzeugen willst. Richte Taten, richte Sünden, aber keine Menschen. Das darfst du nicht tun. Im Leiden bin ich bei dir. Meine Liebe zu dir ist so glühend und zärtlich, wie es dir mitgeteilt wurde. Ich kann daher deine Fehler nicht zulassen. Stütz dich nur auf mich, mein Sohn. Ich verlasse dich nicht. Ich werde dich manchmal belehren, aber ich werde dich nicht verlassen. Ich segne dein Handeln. Du bist ein Sprecher Gottes. Denk daran, dass du mich repräsentierst, und solange du mit meinen Worten sprichst, werde ich in jedem deiner Worte sein und dich segnen. Ich werde dir helfen und jeden deiner Schritte schützen. Ich werde dir Gedanken eingeben und Sätze zuflüstern. Aber in dieser Sprache darf es dich nicht geben. Niemals. Halte durch, mein Sohn. Dein Kreuz ist schwer, aber auch das meine ist nicht leicht gewesen. Denkt daran. Hass gebärt Hass. Ein ausgeteilter Schlag erlangt keine Gnade. Liebe mich und liebe diejenigen, die sich verirrt haben. Deshalb habe ich hier nicht ein böses Wort verwendet, auch nicht über die, die diese Verdrehungen geäußert haben. Wir haben hier über niemanden geurteilt, sondern nur die Taten und Sünden aufgezeigt. Und ebenso die Tatsache, dass die Kirche es meidet, sich zur Form der Taten und Sünden zu äußern. Die Kirchenführer können nicht sagen, dass wir nicht beurteilen dürfen. Es wird clever gemieden. Denkt in unserem Kampf um die Wahrheit daran, dass wir uns weder durch böse Gedanken noch durch böse Taten beschmutzen dürfen. Wir sollen uns selbst besiegen. Und die ganze Welt für Gott. Wundert euch daher nicht, wenn Jesus sagt, dass die heutigen Pharisäer um ein Vielfaches schlimmer sind als die zu seiner Zeit. Denn in der Bibel steht, die Pharisäer und Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Heute behaupten sie, dass es überhaupt keine Sünder gibt. Sie ist eine Prostituierte? Naja, sie hat Bedürfnisse und Möglichkeiten. Ist es nicht so? Wie kann man sagen, dass sie sich selbst verwirklichen will? Früher hatten sie noch den Mut, über die Existenz der Sünde zu sprechen. Heute will die Kirche gar nicht mehr über die Existenz der Sünde sprechen und sagt, wir dürfen nicht urteilen. Auf clevere Art überträgt sie die Semantik des Denkens. Ökumenismus ist doch keine Verfolgung. Ökumenismus ist die Suche nach der Wahrheit. Versteht ihr? Es geht nicht darum, wie wir uns verhalten, sondern darum, wer die Wahrheit hat. Es sei denn, ihr wollt eine neue Ordnung schaffen, eine neue Kirche. Dann sagt es laut und steht für die Wahrheit ein. Ihr habt die Macht und das Geld. Sagt es also dem Volk. Und wenn wir dieses Manöver vornehmen, werden wir noch viel mehr Geld bekommen. Es werden nicht nur die Kirchen renoviert werden, sondern alle Gläubigen werden auch noch ein Gehalt bekommen. Und die Eifrigen und Frommen mögen sich beruhigen. Ihr bekommt alle eine Rente wegen religiöser Schizophrenie. Klingt das nicht gut? Jener Pharisäer hat also den Begriff der Sünde verstanden. Denn der Evangelist spricht die Wahrheit. Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm. Der Pharisäer hat also rein nach dem Gesetz geurteilt. Jesus schenkt ihnen überhaupt keine Beachtung. Er konzentriert sich nur auf ihr Denken. In seinen heutigen Äußerungen greift er niemanden an, sondern führt den Vergleich an, dass jener Sünder wie ein verlorenes Schaf ist. Dass die Protestanten verlorene Schafe sind, Sünder, weil sie die Sakramente ablehnen. Man kann seinen Schäflein nicht sagen, dass es bei ihnen die Erlösung gäbe. Dann könnten wir Katholiken alle gleich zum Protestantismus übergehen. Wir könnten der evangelischen Kirche in Deutschland beitreten, denn dort bezahlt jeder seinen Obolus und ist von jeder Verpflichtung frei. Ihr braucht nicht in die Kirche zu gehen und müsst nicht beichten. Konvertiert alle zum Protestantismus, denn dort habt ihr eure Ruhe. Keine Heiligen, keine Kirchgänge, keine Rosenkränze und keine Prozessionen. Um aus der katholischen Kirche auszutreten und Protestanten zu werden, müsst ihr nur die Kirchensteuer zahlen. Seltsam, nicht wahr? Aus dieser unschuldigen evangelischen Kirche in Deutschland, in der man keine Verpflichtungen hat, treten Jahr für Jahr 200.000 Protestanten aus. Eine seltsame Erscheinung. Wir werden eingeladen, aber sie treten massenhaft aus. Auf religiöser Ebene wird nichts getan. Es gibt keinerlei Verpflichtungen. Um ein Protestant zu sein, genügt es, die Kirchensteuer zu zahlen. Und trotzdem treten so viele aus. Unsere Augen und unseren Verstand lenken wir seit Jahrhunderten auf eine völlig andere Ebene der Kirche. Der Verfasser des Artikels gibt es Erlösung nur in der katholischen Kirche, verwirft alle Missionen. Das, was unsere Missionare tun, die kulturell so arm sind, wogegen alle anderen Völker über eine wesentlich größere Kultur und ein tieferes religiöses Leben verfügen, ist nach diesem Autor Barbarei. Versteht ihr? Wie kann man Spießbürgerlichkeit so hervorheben? Wie kann man eine terroristische Religion zu einer Hochkultur zählen, in der es ein tieferes religiöses Erfahren gibt? Versteht ihr, auf welche Absurdität wir in der Kirchenlehre zusteuern? Wo bleibt denn das »Geht hinaus in die ganze Welt«? Wo ist das »Betet für die Sünder«? Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte. Das bedeutet nicht, dass Gott uns nicht lieben würde. Aber wenn ein Schäflein in den Schoß der Kirche zurückkehrt, dann freut sich der Himmel. Für euch ist es wert zu leben, um einen einzigen Sünder zu bekehren, damit ihr einen einzigen Menschen bekehrt. Aber hier wird uns gesagt, dass es sich ganz anders verhält, dass ihr die Sünder akzeptieren sollt. Urteilt nicht, sonst ist das ein Eingriff in ihre Freiheit. Jetzt versteht ihr, warum ich euch erzählt habe, dass in Norwegen ein Priester eingesperrt wurde, weil er aus dem Brief des heiligen Paulus vorgelesen hat, dass die Homosexuellen, die Lustknaben, nicht das Reich Gottes erben werden. Er hatte ihre Identität verletzt. Und auf dem Fuße folgen weitere moralische Punkte. Jetzt versteht ihr meine Worte, dass heute in der Kirche die Sünde sakralisiert wird. Und deshalb verleiht die weltliche Gesetzgebung ihnen Rechtskraft und stellt sie auf den Sockel von Rechtmäßigkeit und mustergültiger Lebensweise. Amen.